Deutschlandfunk. Der Tag.
Das klingt ganz schnell wie eine düstere Zukunftsvision. Das, was Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, da will. Er will einen Immunitätsausweis. Der soll Auskunft darüber geben, ob eine Person schon eine Corona-Infektion hinter sich hat. So ein Ausweis, der könnte unseren Alltag natürlich drastisch verändern. Menschen müssten vielleicht erstmal ihren Corona-Pass zeigen, wenn sie in ein Restaurant wollen, wenn sie sich auf einen neuen Job bewerben oder wenn sie auch einfach nur verreisen wollen. Diese Idee für also einen Ausweis, die hat trotzdem immer mehr Anhänger. Woran das liegt und was die anderen Probleme mit so einem Corona-Dokument sind, das erklärt uns gleich Volker Fintermer in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Und dann haben wir heute diese Nachricht aus dem Bundesinnenministerium bekommen. Horst Seehofer stellt jetzt doch keine Strafanzeige wegen dieser umstrittenen polizeikritischen Kolumne in der Tageszeitung Taz. Ich habe über den ganzen Fall mit Bettina Schmieding gesprochen. Sie leitet die Medienredaktion hier bei uns im Haus und sie hat diese ganze Kontroverse von Anfang an mitverfolgt. Alles zu hören an diesem Donnerstag, dem 25. Juni 2020. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Hallo, Volker in Berlin.
Hallo Tobias, ich grüße dich.
Volker, wir reden über den Immunitätsausweis, also über einen Ausweis, der nachweisen soll, dass wer ihn trägt, dass der oder die eine Corona-Infektion schon hinter sich hatte. Jetzt erinnere ich mich, dass es so eine Debatte über so einen Ausweis Anfang Mai in Berlin schon mal gegeben hat. Wie ist die damals ausgegangen?
Naja, im Rückblick ist das auch erstmal praktisch nachzuvollziehen. Das sollte ja damals Teil des Gesetzes werden. Gesundheitsminister Jens Spahn wollte explizit im zweiten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung in einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite, der Name ist so lang, ich kann es nicht daran ändern, da wollte er eine Immunitätsdokumentation unterbringen. Und die sollte ähnlich wie der Impfausweis schlicht dokumentieren, ob jemand immun gegen Covid-19 ist und oder nicht. Und das war damals eine Frage. Da hatte man damals noch sehr stark die Hoffnung, dass es tatsächlich dokumentiert werden könnte. Ich glaube, mittlerweile hat sich die Perspektive da ein wenig verschoben, aber das sollte dann Bestandteil dieses Gesetzespaketes sein. Und da gab es natürlich massiven Widerstand, nicht nur vom Koalitionspartner der SPD, auch die Opposition, die hatte da heftige Bedenken angemeldet, sodass der Gesundheitsminister damals tatsächlich ein Stück weit eingeknickt ist und gesagt hat, er beauftragt den Ethikrat damit, alle Fragen zu beantworten, die mit solch einem Immunitätsausweis einhergehen, weil natürlich dann sofort die Frage nach dem Diskriminierungsverbot oder Gebot im Raume stand. Und das hat er auch getan. Er hat das aber bis zuletzt eigentlich immer wieder als sinnvollen Ansatz verteidigt. Zumindest hat Jens Spahn Anfang Mai noch erklärt.
Hier geht es ja vor allem auch um die Frage von Menschen, die von sich aus wissen wollen, bin ich eigentlich immun oder nicht? Und genauso wie ich bei Masern in meinem Impfausweis eintragen lassen kann, ich bin immun, weil ich es durchgemacht habe oder weil ich geimpft bin. Genauso ist das eben dann beim Coronavirus auch.
Und das ist natürlich immer wieder die Hoffnung und die Frage, die sich mit solch einem Ausweis verbindet. Aber noch gibt es ihn nicht. Und ich hätte jetzt persönlich auch Zweifel, ob er tatsächlich kommt.
Das können wir ja gleich noch besprechen. Also ich erinnere mich eben auch, Anfang Mai war das Thema sehr schnell von der Tagesordnung wieder runter. Immunitätsausweis ging gar nicht. Jetzt heute ist es auf einmal wieder da, das Thema? Und so wie ich das sehe, gibt es auf einmal doch mehr Zustimmung zu so einem Ausweis. Was hat sich denn seit Anfang Mai geändert?
Naja, ich glaube, der eigentliche Hintergrund sind jetzt die überraschenden Ausbrüche in Nordrhein-Westfalen und auch in Niedersachsen, wo ja plötzlich zwei Landkreise in Nordrhein-Westfalen lahmgelegt wurden und wir den Lockdown wieder haben, den wir eigentlich nicht haben wollten. Da haben die Menschen Urlaubsplanungen, die wollten jetzt eigentlich wegfahren in Nordrhein-Westfalen, fangen ja jetzt die Ferien an und das ist dann plötzlich alles da nieder, weil natürlich auch andere Urlaubsregionen schon gesagt haben, zu uns kommen darf nur, wer quasi eine Immunitätsbestätigung oder einen Test in jedem Fall mitbringt. Und das wirft dann die Frage wieder auf, ob es nicht dann in so einer Situation doch sinnvoll wäre, so einen Immunitätsausweis zu haben. Und dann hat sich jetzt auch die SPD-Fraktionsvize und Gesundheitspolitikerin Bärbel Baas heute zu Wort gemeldet und hat erklärt, wie bei jedem anderen medizinischen Testbefund auch, habe man bei einem Corona-Test zumindest den Anspruch auf die Dokumentation des Ergebnisses. Aber das heißt für sie nicht am Ende, dass es tatsächlich einen Immunitätsausweis geben soll, aber doch ein Hinweis eben, bin getestet oder bin nicht getestet, damit die Menschen eben nicht mit den massiven Freiheitsbeschränkungen eines Lockdowns zu tun haben. Aber da muss man gleich auch die Einschränkung hinterher schicken. Bärbel Baas hat dann, um nicht missverständlich wirken zu können, gleich noch eine Erklärung heute Vormittag hinterher geschickt. Da sagt sie nämlich, dass eine Immunität nach wie vor tatsächlich nicht nachgewiesen werden kann und man wolle auch keinen Immunitätsausweis im Sinne eines Passierscheins einführen. Also das ist so ein bisschen die Gratwanderung nach dem Motto, den Menschen im Lockdown mögliche Freiheiten nicht zu verweigern, wohl wissend, dass es den Freiheitsausweis im Sinne einer dauerhaften Immunitätsbescheinigung einfach auch nicht geben kann.
Aber lässt sich denn eigentlich eine Stigmatisierung wirklich verhindern? Ich meine, egal wie man das Ding dann nennt, wir erleben das ja jetzt gerade, dass es Bundesländer gibt, die schon jetzt sagen, hier, wenn wir Leute aus Gütersloh oder Warendorf aus diesen Kreisen beherbergen, dann müssen die uns bitte vorher ein Papier vorlegen, eben das Testergebnis, das sagt, sie sind Corona-negativ. Sowas lässt sich ja eigentlich gar nicht verhindern, wenn es solche Papiere, solche Ausweise gibt, dass die Trägerin oder die Träger auch danach gefragt werden.
Ja, natürlich. Und die Stigmatisierung wäre auch sofort das Problem. Es wäre was anderes, wenn man tatsächlich von der dauerhaften Immunität sprechen könnte. Dann könnte so ein Ausweis insgesamt sogar in Teilen zumindest nützlich und hilfreich sein. Aber so weit sind wir noch nicht. Denn auch diese Testungen, die im Moment durchgeführt werden, die bestätigen ja letztlich nur, dass ich in dem Moment, in dem ich getestet wurde, eben keine Infektion habe. Etwas anderes ist es mit den Antikörpertests. Sie könnten ja sagen, ich hatte schon eine Infektion. Also bei mir geht zumindest in der nächsten Zeit keine unmittelbare Gefahr aus, dass ich mich erneut anstecke oder andere anstecke. Aber auch da ist inzwischen ja eine große wissenschaftliche Diskussion entbrannt, dass die Experten sagen, es gibt bislang keinen dauerhaften Nachweis über einen Immunitätsschutz. Das heißt, die Testungen funktionieren in jeglicher Hinsicht immer nur für den Augenblick oder für einen relativ beschränkten Zeitraum. Und genau das macht es ja schwierig und führt natürlich einen dauerhaften Immunitätsabweis auch ins Absurde, weil der aller Voraussicht nach, da ist noch kein Schlussurteil der Wissenschaftler gesprochen, aber aller Voraussicht nach eine Illusion ist, weil es diese dauerhafte Immunität offenbar nicht gibt.
Was sagen denn die Forscherinnen und Forscher eigentlich? Wie lange hält eine Immunität an? Gibt es da irgendwie einen Zeitraum oder zumindest einen Mindestzeitraum, dass man sagen kann, hier ein paar Wochen oder ein paar Monate, ist man sicher?
Ja, wahrscheinlich sogar nur ein paar Wochen. Da gab es jetzt schon verschiedene Testen, aber auch da gibt es noch keine endgültige Aussagen. Aber zumindest wurde noch keine dauerhafte Immunität bislang nachgewiesen. Und das ist so offenbar wie bei der normalen Grippe oder sonstigen Erkältungskrankheiten. Man ist danach für einen gewissen Zeitraum, das mögen Wochen oder Monate sein, immun, aber eben nicht dauerhaft immun. Anders etwa bei den Masern, die ja auch dann im Impfausweis registriert werden. Die Krankheit hat man einmal und danach bekommt man sie eigentlich nicht wieder. Aber das scheint bei Covid-19 nicht der Fall zu sein. Die Weltgesundheitsorganisation hat auch da beispielsweise gefordert, jetzt die Antikörpertests eben auf ihre Zuverlässigkeit hin zu prüfen. Da gibt es offenbar noch viele Fragen, die auch unter den Wissenschaftlern noch offen sind. Aber es deutet sich zumindest an, dass es eben keine dauerhafte Immunität gegen Covid-19 gibt. Und dann sind solche Ausweise natürlich in der Gesamtheit schwierig, weil sie immer nur eine Momentaufnahme sein können.
Volker, das ganze Thema könnte natürlich nochmal einen völlig neuen Drive gewinnen, wenn es einen Impfstoff gibt, weil man dann in so einem Ausweis auch das festhalten könnte. Und das könnte dann ja sehr schnell zu so einer Art Impfpflicht führen, weil sich dann eben sehr leicht dokumentieren lässt, wer geimpft ist und wer nicht. Inwiefern spielt das bei diesen Überlegungen jetzt in Berlin gerade eine Rolle?
Ja, im Moment ist man da mit Blick auf die Impfpflicht noch relativ zurückhaltend, weil ja auch die Entwicklung der Impfstoffe noch nicht so weit vorangeschritten ist, dass man noch nicht sagen kann, was hat man A für einen Impfstoff, der wirklich nutzbar ist, was hat man B für medizinische Ergebnisse, was die Qualität des Impfstoffs angeht. All das muss ja getestet werden. Also hält eine Impfung tatsächlich nur über Monate oder hält sie über Jahre? All die Fragen sind auch in der Wissenschaft noch offen, weil man da den richtigen Ansatz noch nicht gefunden hat. Da wird ja weltweit intensivst geforscht. Und insofern ist es da auch, glaube ich, zu früh, irgendwelche Aussagen mit einer gewissen Haltbarkeit zu treffen. Da wird man tatsächlich nachher auch erst das weitere Verfahren und die wissenschaftlichen Untersuchungen abwarten müssen. Kommt es tatsächlich im kommenden Frühjahr, frühestens, so heißt es ja immer wieder, zu einem Impfstoff, der auch eine keine dauerhafte Wirkung hätte. Und dann wird man all diese Fragen tatsächlich erst wieder neu beantworten müssen. Dass eine Impfung gegen Covid-19 dann in den Impfausweis eingetragen wird, das sollte erst mal eine Selbstverständlichkeit sein. Die Frage ist natürlich, wie geht man her mit diesem Dokument in der weiteren politischen und gesellschaftlichen Debatte um? Also wird das zu einem Pflichtdokument, das bei Einstellungsgesprächen etc. abgefragt wird? Aber ich vermute mal, so wie ich unsere politische Diskussion in Deutschland kenne, dass es dann so weit nicht kommen wird. Alles, was mit Diskriminierung zu tun hat, wird versucht, mit Sicherheit zu vermeiden.
Gut, jetzt dann halten wir jetzt mal fest. Also es gibt die Debatte, die wieder aufflammt in Berlin, um so einen Immunitätsausweis. Die SPD hat jetzt signalisiert, dass sie sich vorstellen kann, dafür zu sein. Wie geht das Ganze jetzt in den nächsten Tagen weiter?
Na, jetzt dürfen wir erstmal gespannt sein, zu welcher Stellungnahme der Ethikrat kommt, der ja jetzt eine Debatte darüber aufgenommen hat. Da geht es um die grundsätzlichen Fragen eben des Diskriminierungsverbots und ob man eine Zweiklassengesellschaft zulassen will. Und von diesem Votum wird dann in der weiteren grundsätzlichen Debatte viel abhängen, nach allem, was wir wissen. Soll der Ethikrat in den kommenden Tagen dazu eine Stellungnahme abgeben. Aber auch die wird natürlich einerseits beeinflusst werden von der ethischen Diskussion und auch von der wissenschaftlichen Diskussion, ob man überhaupt sinnvoll aus allen Entwicklungen ableiten kann, welchen Nutzen solch ein Immunitätsausweis hätte. Und dann hängt es natürlich wesentlich davon ab, bekommen wir wirklich eine zweite Welle oder sind das im Moment nur regionale Ausbrüche? Der Gesundheitsminister hat ja die Tage auch wieder gesagt, solange es sich um regionale Ausbrüche handelt, wie jetzt in Gütersloh und in anderen Landkreisen, erscheint das Ganze noch handelbar. Kommt eine zweite Welle auf Deutschland zu, dann hätten wir natürlich viel weitergehende Debatten in all diesen Fragen, weil alle sagen, es geht ja darum, einen erneuten bundesweiten Lockdown nach Möglichkeit zu verhindern. Und da möchte man natürlich Instrumente an der Hand haben, die in dieser Situation hilfreich sind. Der Gesundheitsminister setzt im Moment ganz stark auf die App, die die Menschen freiwillig runterladen sollen. 12 Millionen haben das schon getan. Aber das ist ja auch nur ein Vorwarninstrument und kein klassischer Immunitätshinweis oder Immunitätsschutz.
Und wenn ich dich da richtig verstehe, was du sagst die ganze Zeit, du bist sehr skeptisch, dass so ein Ausweis tatsächlich kommt.
Ja, die wissenschaftlichen Hinweise, die man bislang hat, deuten alle darauf hin, dass es tatsächlich keinen dauerhaften Immunitätsschutz gibt. Sollte es den geben, dann hätte man mit großer Wahrscheinlichkeit noch eine andere Diskussion. Aber fällt diese Sicherheit aus, dann ist auch die ganze Debatte über den Immunitätsschutz und Ausweis hinfällig, weil man das eben zwar dokumentieren kann, aber immer nur für den Augenblick dokumentieren kann. Und wenn dieser Immunitätsschutz in 3 bis 4 Wochen oder in 3 bis 4 Monaten wieder verflogen ist, dann hat das Ganze ja wenig Sinn.
Stimmt, macht wenig Sinn. Volker Fintamer in Berlin. Vielen Dank dafür, dass du uns das erklärt hast und für deine Meinung und Einschätzung. Danke dir.
Gerne.
Hallo hier bei mir im Studio, Bettina Schmieding. Grüß dich.
Hallo, grüß dich, Tobias.
Bettina, wir reden seit dem Wochenende über diese Geschichte mit der Taz. Da gibt es diese riesige Debatte um die Kolumne von der Kolumnistin Hengameh Yacoubi-Farah. Die hat diesen satirischen Text geschrieben, indem sie am Ende zu dem Schluss kommt, dass die Polizei, wenn sie nicht mehr existieren sollte, wenn sie aufgelöst ist, dass die Polizeibeamtinnen und Beamten dann am besten auf einer Mülldeponie untergebracht werden. Darüber gab es einen riesen Aufschrei. Der Innenminister Horst Seehofer hat angekündigt, Strafanzeige gegen sie zu stellen. Dann wurde darauf jetzt tagelang gewartet und heute hat er jetzt gesagt, er stellt diese Anzeige doch nicht. Warum ist er zurückgerudert?
Ich glaube, weil der Druck zu groß wurde. Es heißt ja auch, der Druck sei sogar aus dem Kanzleramt gekommen, also von der Bundeskanzlerin Angela Merkel auf ihn. So richtig bestätigt kriegen wir das nicht, aber davon ist eigentlich auszugehen. Nächste Woche übernimmt ja die Bundesrepublik die Präsidentschaft in der EU, die Ratspräsidentschaft. Und ich glaube, das, was man jetzt momentan nicht gebrauchen könnte, wäre eine Diskussion über die Frage, ob der deutsche Bundesinnenminister ein Problem mit der Pressefreiheit hat, wo doch Deutschland eigentlich gerade in der EU immer ganz vorne dabei ist, wenn es darum geht, Länder wie Ungarn oder wie Polen zu kritisieren. Außerdem ist der Druck aus den Medien sehr groß geworden. Es gab ja einen offenen Brief, den mittlerweile, ich glaube, über 5000 Medienschaffende unterschrieben haben. Da haben sich ganz viele Kolleginnen und Kollegen aus allen möglichen journalistischen Lagern zusammengefunden, auch welche, die eigentlich nicht normalerweise im Verdacht stehen, sich jetzt sehr pro Taz auszusprechen. Aber alle waren sich darüber einig, dass das wirklich etwas war, was so einem Tabubruch gleichkommt, wenn es denn wirklich zu einer Strafanzeige gekommen wäre.
Warum wäre das ein Tabubruch?
Weil der Bundesinnenminister natürlich nicht nur die Bundespolizei zu schützen und zu vertreten hat, sondern natürlich auch als Vertreter der Bundesregierung und als Bundesinnenminister die Grundrechte zu verteidigen hat. Und da gehört ja die Pressefreiheit dazu, Artikel 5. Und viele waren der Meinung, dass eine angedrohte Strafanzeige oder ein erfolgter Strafantrag tatsächlich gegen diese Taz-Autorin, ein Tabubruch wäre, weil sie die Pressefreiheit einschränken würde. Das war ja eine Drohkulisse. Da sollte, so das Gefühl vieler, die diesen Brief unterschrieben haben, da sollte jemand mundtot gemacht werden.
Mhm. Könnte man denn auch sagen, Horst Seehofer hat zumindest so eine Art Punktsieg errungen, weil er hat diese Taz-Kolumne sozusagen ganz öffentlich kritisiert, niedergemacht. Und natürlich auch dafür gesorgt, dass sich die Gegner auf den Plan gerufen fühlen und dass es jetzt natürlich trotzdem jede Menge Strafanzeigen gibt, wenn auch nicht eine von ihm, von Horst Seehofer.
Ich glaube, den Punktsieg hat tatsächlich die Pressefreiheit errungen. Also es wurde über Grundsätzliches in diesem Land diskutiert, über den Wert von Pressefreiheit. Es wurde über die Grundrechte diskutiert. Es waren auch ganz, ganz, ganz viele Menschen einer Meinung, dass das ein Schritt zu weit gewesen wäre. Von daher glaube ich, der Schaden, den hat nicht die Presse genommen. Den Schaden hat vermutlich der CSU-Politiker Horst Seehofer genommen. Denn du hast es richtig gesagt, es sind ja auch andere Strafanzeigen gestellt worden. Es sind viele, viele Beschwerden beim Deutschen Presserat eingegangen, der eigentlich als Institution dafür da ist, da einen kritischen Blick drauf zu werfen als Selbstkontrollorgan der Presse und der Online-Medien. Ich glaube, dass Herr Seehofer diese ganze Geschichte auch nicht wirklich vom Ende her gedacht hat, denn selbst wenn er die Anzeige gestellt hätte, es ist äußerst fraglich, ob er damit Erfolg gehabt hätte. Von daher glaube ich, der Schaden ist bei ihm entstanden und wenn ich das richtig verfolgt habe, so richtig viel Unterstützung aus Seiten seiner eigenen Partei hat er dafür auch nicht bekommen, sondern eher Stirnrunzeln.
Aber bleibt denn nicht trotzdem so ein bisschen was von Einschüchterung übrig, dass sich vielleicht speziell jüngere Kollegen, die jetzt gerade in den Job reinkommen, die solche Texte schreiben, vielleicht auch so ein bisschen zugespitzte, dass die sich denken, okay, da gab es mal diesen Vorfall, Horst Seehofer, der hat auch schon mal so richtig die schärferen Waffen gezeigt, die ihm da zur Verfügung stehen. Ich lasse das vielleicht mal lieber mit dieser starken Formulierung.
Du meinst die berühmte Schere im Kopf? Unter diesem Damoklesschwert, um dann nochmal ein Bild zu strapazieren, stehen Journalisten ja eigentlich immer. Also es hat ja beispielsweise mal diese Anzeige des Bundesverfassungsschutzes gegen netzpolitik.org gegeben. Diese Gefahr, der setzt man sich als Journalist ja immer aus. Das heißt, die Tatsache, dass Artikel 5 des Grundgesetzes heißt, dass die Pressefreiheit geschützt wird, heißt natürlich noch lange nicht, dass das, was Medien tun, sakrosankt ist. Also man muss sich immer verteidigen. Man muss auch immer damit rechnen, dass Menschen einen anzeigen, weil sie nicht mit dem einverstanden sind, was man berichtet. Und das ist auch richtig so. Das gehört sich in einem Rechtsstaat auch so. Dieses Damoklesschwert gab es schon immer. Ich muss natürlich auch sagen, ich habe in den letzten Tagen sehr viel an die KollegIn von der Taz gedacht. Wer möchte schon gern vom Bundesinnenminister verklagt werden, ganz ehrlich? Also, dass man da Angst bekommt, das kann ich sehr gut verstehen. Zumal die AutorIn ja auch eine freie Mitarbeiterin ist und von daher...
Weißt du, was in dieser Woche bei der Taz los war wegen dieser Geschichte?
Viel. Dieser Artikel ist ja schon fast 2 Wochen her. Also das hat ja uns schon einige Zeit beansprucht. Und in der Taz sind, ich habe sie nicht gezählt, aber sind unzählige Artikel erschienen, sowohl online als auch im Print, die sich mit diesem Artikel beschäftigen, mit dieser Satire. Ich sage es mal in Anführungszeichen, vielleicht kommen wir darauf gleich noch zu sprechen. Und da gingen die Meinungen wirklich hoch her. Die waren nicht alle nur verteidigend. Auch in der Redaktion selber, also unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wurde viel diskutiert darüber. Es ist natürlich auch für die Taz eine sehr heikle Zeit. Denn auch die wird sich denken, dass sie eigentlich am liebsten nicht gerne vom Bundesinnenminister verklagt werden würde dafür. Aber trotzdem ist das auch eine Zeit, in der diskutiert werden kann über Presse- und Meinungsfreiheit. Und das meine ich damit, wenn ich sage, ich finde, die Meinungsfreiheit hat gewonnen.
Bettina, jetzt hat Horst Seehofer gesagt, er will sich genau mit der Taz-Chefredakteurin treffen, um die ganze Geschichte nochmal zu besprechen. Ist es nicht eigentlich auch schon wieder so ein bisschen so ein Schritt über so eine Linie? Mhm, der Innenminister lädt eine Chefredakteurin ein.
Fühlt sich nicht gut an, nee. Mir kam es auch ein bisschen vor, als würde er sie vorladen, ehrlich gesagt. Das klang ein bisschen so, wie ich lade sie vor, wie beispielsweise einen diplomatischen Vertreter einer ausländischen Macht und mal zum Rapport bitten. Er will dann ja auch den Presserat dazu laden und hat dann auch, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, gesagt, er wolle gerne mit der Chefredakteurin über diesen Text sprechen. Und das finde ich wirklich hochgradig übergriffig, denn es wird ja hiermit zu Recht immer wieder die Staatsferne der Medien verlangt und postuliert. Und wenn ein Minister eine Chefredakteurin vorlädt, um mit ihr mal Tacheles zu reden über einen, wie er findet, kritikwürdigen Artikel, dann kommt das zensurgleich oder dann ist das, finde ich, zumindest hochgradig übergriffig.
Das heißt, sollte sie auf gar keinen Fall drauf eingehen?
Och, weiß ich nicht. Hingehen würde ich schon. Man kann ja nachher darüber erzählen und darüber berichten und vielleicht ein Interview mit dem Deutschlandfunk dazu machen, was sie da erlebt hat. Uns würde das sehr freuen, aber von Seiten des Bundesinnenministers würde ich sagen, so richtig verstanden, warum das ein Unding war, was er da eigentlich versuchen wollte, hat er nicht.
Okay, jetzt haben wir diese zwei Sachen noch. Die Anzeigen, die Strafanzeigen, die gestellt wurden. Und es gibt, wie soll ich das sagen, Meldungen beim Deutschen Presserat. Was passiert mit den Anzeigen und mit dem Presserat? Was passiert da jetzt in den nächsten Tagen und Wochen?
Das sind Beschwerden beim Deutschen Presserat.
Beschwerden, danke.
Und er will in diesem Fall auch sehr, sehr schnell sein. Das ist er nicht immer, aber in diesem Fall will er das sein und will sich dieser Beschwerden annehmen und will dann auch zu einem Urteil kommen. Unter Umständen kommt es dann nachher zu Rügen, zu Öffentlichen. Da gibt es verschiedene Abstufungen. Die Medien werden dann angehalten, wenn es dann tatsächlich zu einer Rüge kommt, diese auch abzudrucken im eigenen Blatt. So funktioniert dieses Selbstorgan. Das klingt jetzt so ein bisschen wie Papiertiger, aber ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass wir diesen Deutschen Presserat ja als Bundesrepublik Deutschland deswegen berufen haben, das zu tun, was er tut, weil wir eben dieses Zentrale nicht mehr haben wollten. Nach dem Ende des Dritten Reichs wollten wir eben nicht die Kontrolle über die Medien staatsnah organisieren oder gar regierungsnah. Also wir wollten eigentlich nicht, dass sich ein Bundesinnenminister eine Chefredakteurin einbestellen kann, um mit ihr mal kritisch über einen Text zu berichten. All das sollte eigentlich nicht passieren, weil das haben wir ja gehabt mit dem bekannten Ergebnis. Also aus historischen Gründen ist eine Selbstkontrolle der Medien vorgesehen. Und so könnte das auch hier funktionieren. Das hätte Herr Seehofer abwarten können, bevor er überlegt, ob er eine Strafanzeige stellt.
Und dann müssen wir noch reden über die Autorin Hengame Yakubi Farah. Was heißt diese ganze Episode für Sie? Sie ist jetzt bekannt. Ist das förderlich für einen Journalisten, eine Journalistin, so eine Geschichte?
Ich habe eben ja schon gesagt, dass ich nicht in Ihren Schuhen stecken möchte. Wobei es auch schwierig ist, ihr oder seine Schuhe zu sagen. Die Kollegin bezeichnet sich ja als nicht binär. Das heißt, sie sieht sich weder als Frau noch als Mann. Wenn ich also jetzt ein bisschen hier rumeiere, dann ist das dem Zustand geschuldet, dass ich nicht so ganz genau weiß, wie ich diese Person beschreiben soll.
Geht mir auch so, ja. Aber trotzdem, grundsätzlich, so eine Kontroverse, kann das eine journalistische Karriere befördern?
Wenn der Text jetzt richtig brillant gewesen wäre, würde ich sagen, ja, warum nicht? Aber jetzt persönlich gesehen finde ich, das ist eine Situation, in die kein Journalist, keine Journalistin geraten sollte. Das ist einer Demokratie nicht würdig, finde ich. Und schon gar keiner, die die Pressefreiheit so derartig nach vorne stellt wie die unsere. Was aus ihr jetzt rein journalistisch wird, das kann ich nicht beurteilen. Aus meinen Worten kannst du erkennen, dass ich den Text nicht gut fand. Ich bin mir auch nicht sicher, du hast es eben so anmoderiert, dass es sich dabei um eine Satire handelt. Ich hätte Herrn Seehofer, wenn ich denn einen Rat zu ihm hätte, auch gerne gesagt, dass er völlig unnötigerweise ein Schlaglicht auf einen, würde ich sagen, allenfalls mittelmäßigen Text geworfen hat, der nicht gelesen worden wäre in dem Maße, wie er jetzt gelesen wird und der es eigentlich auch nicht verdient hat, so viel gelesen zu werden, weil er einfach wirklich nicht gut war. Und ohne diese Androhung einer Strafanzeige in der Bild-Zeitung übrigens, hätte es all diese Aufmerksamkeit für diesen mittelmäßigen Text nicht gegeben und es wäre wahrscheinlich besser gewesen.
Stimmt, interessanter Punkt. Bettina, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast,
gerne,
hier mit uns immerhin auch 14 Minuten über diesen Text zu sprechen.
Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist die Frage, ob Herr Seehofer überhaupt Aussicht auf Erfolg gehabt hätte mit seiner Anzeige.
Was meinst du denn?
Ist schwierig zu sagen. Die Juristen sagen das ja immer, schwierig zu sagen.
Ich lese immer nur nein. Hätte er nicht gehabt. Ich glaube, so keine ganz Chance.
Ich vermute es auch nicht, aber ich bin keine Juristin. Es hätte ja zwei Straftatbestände gegeben, Beleidigung oder Volksverhetzung. Volksverhetzung, da hätte es nicht den Bundesinnenminister gebraucht als Strafanzeigensteller, weil das wird tatsächlich von den Behörden, also von den Ermittlungsbehörden selber verfolgt. Da muss es niemanden geben, der da einen Anstoß gibt. Und Beleidigung ist so eine Sache. Die Frage ist ja, kann man die Polizei als Gruppe beleidigen überhaupt? Da fällt uns dann auch wieder dieses Beispiel Soldaten sind Mörder ein. Da kamen ja die Gerichtshöfe auch zu dem Urteil, dass Soldaten sind Mörder, diese Bezeichnung ist so allgemein, dass sich kein Soldat wirklich ernsthaft persönlich beleidigt fühlen kann. Und in diesem Fall könnte man auch fragen, ob die Polizei als Gruppe sich in so viele kleine Unterpolizisten und Polizistinnen unterteilen lässt, die sich jeweils persönlich beleidigt fühlen, ob das tatsächlich erstens so gedacht war in der Taz-Kolumne, also von Anfang an so gemeint war von der Kollegin, oder ob das etwas so eine Art Kollateralschaden war. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Also Beleidigung, Fragezeichen, Volksverhetzung auch ein Fragezeichen. Da muss dann ja quasi schon mit Absicht zum Hass, zur Gewalt gegen eine bestimmte Bevölkerungsgruppe aufgerufen worden sein in dieser Kolumne. Und auch da würde ich vielleicht ein Fragezeichen dran machen.
Okay, Bettina, vielen Dank.
Sehr Danke gerne.
Dir. Und das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Vielen Dank fürs Interesse. Morgen ab 17 Uhr gerne wieder. Uns gibt es in der DLF-Audiothek, bei iTunes, Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.